Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich versuche es noch einmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Hammer. Man fühlt sich fast wie zu Hause und fast wie in jeder guten deutschen Kirche. Man ist es gar nicht gewohnt, irgendwann mal zu antworten. Ich freue mich immer, wenn wenigstens bei dem guten Morgen ein Echo kommt. Für mich ist es ein Vorrecht, Gottes Wort zu teilen, egal wo ich bin. Und dank meiner Biografie bin ich schon relativ viel rumgekommen. Es ist immer wieder neu, ein Vorrecht von Gott in das Leben von Menschen hineinzureden. Das ist unser Job als Pastoren. Aber ihr werdet gleich noch hören, das ist eigentlich nicht unser Job als Pastoren, sondern das ist unser Job als Christ. Jesus sagt einmal, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist nicht die Predigt von heute Morgen eigentlich, aber warum auch immer bin ich beim ersten Gottesdienst ganz stark auf diesem Satz gelandet. Denn ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns richtig definieren, wer sind wir. Und du und ich, wir sind Christen, wir sind Nachfolger von Jesus, wir sind erkauft von Gott. Und Gott hat einen Plan für unser Leben. Und zwar einen genialen Plan. Der Plan Gottes, des Vaters für seinen Sohn war, dass der Sohn der Retter dieser Welt würde. Und der Sohn war bereit, diesen Plan zu buchstabieren, oder? Er war bereit, Mensch zu werden, geboren als ein kleines Baby in dieser dreckigen, chaotischen Welt. Wird er hinein, ja, gepflanzt. Und er wächst auf ohne Sünde, unglaublich. All die Versuchungen eines normalen Menschen, den sagt er immer Nein, danke. Und irgendwann fängt er an zu predigen. Und die Botschaft, die er predigt, verändert Leben. So viele Menschen, die beladen, die besessen waren, sind nicht mehr beladen, nicht mehr besessen. So viele Blinde konnten auf einmal sehen. Tote lebten weiter. Warum? Weil in Jesus kommt Gott zu den Menschen. In Jesus kommt der Retter Gottes zu den Menschen. Und als Jesus aufersteht, da begegnet er seinen Jüngern und er sagt, fürchtet euch nicht. Und dann sagt er, hey Jungs, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich. Vielleicht bist du heute Morgen aufgewacht und dachtest dir, wofür lebst du? Dann will ich dir eine gute Antwort geben. Du lebst dafür, dass du ein Gesandter Gottes bist. Ein Gesandter, und zwar in der Art von Jesus. Die Frage ist, wie wurde Jesus gesandt? Und die Antwort ist, Jesus wurde gesandt auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen. Er war der Vollmächtige, er war der Messias, aber er war die Gabe Gottes. Am Ende bricht er das runter auf diesen einen Gedanken, ich bin als ein Geschenk Gottes gesandt. Und wenn Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, dann darfst du deinen Namen damit hineinnehmen und sagen, und ich darf als ein Geschenk Gottes für andere Menschen leben. Du wachst morgen auf und du sagst, wofür lebe ich? Und die Antwort ist, du darfst ein Gesandter Gottes sein, du darfst ein Geschenk Gottes für andere Menschen sein. Und das ist so ein bisschen die Pointe, worum es geht heute Morgen. Ich darf, wie gesagt, diese Reihe uns vor Augen führen. Mein Sein oder mein Herz, mein Sein für seine Kirche. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir merken, beides ist sehr, sehr tief. Sowohl die Kirche als auch unser Herz, unser Sein. Nachfolge ist nicht ein kleiner Bereich unseres Lebens, wo wir vielleicht, so wie manche, an Weihnachten in den Gottesdienst gehen oder vielleicht einmal im Monat uns in irgendeine Kirche verirren. Nachfolge bedeutet auch nicht, jeden Tag täglich sich zu treffen und Gemeinschaft mit anderen Menschen zu haben, sondern Nachfolge bedeutet, mein ganzes Sein investiere ich in der Nachfolge Gottes. Mein Sein, das bedeutet meine Gefühle für seine Kirche. Meine Gefühle, meine Gedanken, meine Worte, meine Taten, meine Zeit, meine Gaben, meine Haltung, mein Herz, alles lege ich in diese Waagschale hinein. Stefan Vater, ein Prediger aus dem Baptistenbund, hat am Anfang des Jahres zu uns Ulmer Gemeinden gepredigt und er sagte, es gibt so viele Christen, die leben ihr Christsein im Sinne von 5 Stunden oder 10 Stunden die Woche fürs Reich Gottes. Aber das Reich Gottes hat eigentlich ein anderes Konzept, nämlich 168 Stunden die Woche fürs Reich Gottes. Du bist das Reich Gottes, du bist Gemeinde, du bist ein Teil davon. Und egal, ob du schläfst oder ob du arbeitest, ob du denkst, es hängt mit Gemeinde zusammen. Und ich möchte diesen Gedanken aufgreifen und dir zurufen, lass uns so leben, dass wir all in sind für sein Reich. Vielleicht kennt ihr das Vaterunser. Ich hoffe, ihr kennt es nicht nur, sondern ihr betet es immer wieder. ein Geheimrezept, glaube ich, für jeden Christen. Das Gebet, was Jesus seinen Jüngern und letztendlich uns, dir und mir beigebracht hat. Und in diesem Vater unser beten wir eigentlich genau diesen Gedanken, nämlich dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was ist der Wille Gottes für mein Leben und wann fängt er an und wann hört er auf? Und der Wille Gottes betrifft eben nicht nur den Gottesdienst, sondern er betrifft mein ganzes Sein. Er betrifft meine Gefühle. Meine Gefühle dürfen geeicht sein in dem Willen Gottes. Vielleicht hast du das noch nie gehört, aber ich denke, manche Christen leben Gefühle im Sinne von, sie sind ihren Gefühlen ausgeliefert. Aber ich will dir heute Morgen zurufen, du hast allen Grund, gute Gefühle zu haben. Weißt du warum? Weil der Himmel dir versprochen wurde, ewiges Leben. Ewiges Leben, wo kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Trennungsschmerz, all diese Dinge, die unser Leben hier auf dieser Erde belasten und uns schon auch traurige Gefühle verpassen können, all das wird nicht mehr sein. Und wenn ich mein Leben heute vom Himmel her denke, dann will ich heute ein glücklicher Mensch sein. Du darfst ein glücklicher Mensch sein, weil du ein Kind Gottes bist. Eine Tochter des Vaters, ein Sohn des Vaters, weil Jesus dein Bruder ist. Stell dir mal vor, der reichste Mensch der Welt wäre dein Bruder. Aber ich kann dir sagen, nicht der reichste Mensch der Welt, sondern der überreichste Mensch auf diesem Universum, der Herrscher, derjenige, der sagt, alles Gold und Silber ist mein, der ist dein Bruder. Und ich glaube, das ist eine gute Aussicht. Jesus ist mein Bruder. Ich wach morgens auf mit dem Bewusstsein, Jesus ist mein Bruder. Wow. Ich habe coole Brüder, ganz ehrlich. Richtig coole Brüder. Ich habe coole Geschwister, eine coole Schwester. Aber Jesus, der ist auch mein Bruder. Der ist für mich und der kann alles. Und den muss ich nicht erstmal überreden, dass er für mich ist, sondern er ist bereits für mich. Den muss ich nicht irgendwie mit vielen Worten doch zum Ausdruck bringen, warum er vielleicht für mich kämpfen sollte, sondern er kämpft freiwillig für mich. Er ist für mich, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Wir müssen Gott nicht überreden, für uns zu sein. Er ist bereits für uns. Und wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, hey, dieser Tag ist gerettet. Gott ist für mich. Problem, du kannst kommen, Gott ist für mich, oder? Derjenige, der stärker ist, das alles ist auf meiner Seite. Meine Gefühle will ich für das Reich Gottes leben. Meine Gedanken. Wie viel Müll ist in dieser Welt aufgrund von Gedanken? Irgendwann werden die Gedanken zu Worten und irgendwann werden die Worte zu Taten. Wir kennen diesen Kreislauf. Und dann sehen wir Krieg und Hass und all diese Dinge. Aber am Anfang sind Gedanken. Und wie wichtig ist es, dass Gottes Wille hineinkommt in deine Gedanken? Wie denkst du über dich? Wie denkst du über andere Menschen? Wie denkst du über Gott? Wie denkst du über das Leben? Deine Gedanken sind fürs Reich Gottes. Mein Sein für seine Kirche. Ich möchte denken, was Gott denkt. Ich möchte denken, wie Gott will, dass ich zu denken habe. Meine Haltung, mein Sein, meine Haltung. Wisst ihr, es gibt viele Menschen, die reden nette Worte, aber am Ende denkst du irgendwie. Warum? Weil du merkst, die Haltung und die Worte passen nicht wirklich übereinander. Sie sagen, ich liebe dich, aber ihre Haltung spiegelt das nicht aus. Sie sagen, wir sind all in, aber ihre Haltung zeigt es nicht wirklich. Und Gott geht hin und er lädt mich ein, dass ich wirklich all in bin für das Reich Gottes. Ich glaube, das ist das Besondere an Jesus, dass die Menschen merken, dieser Jesus ist echt. Er meint, was er sagt und er sagt, was er meint. Dieser Jesus ist genau das, was er sagt. Seine Worte sind wahrhaftig, seine Worte sind wahr. Seine Haltung ist für die Menschen. Seine Haltung ist für Gott, egal wann, egal wo. Und deswegen liebe ich diesen Gedanken, mein Sein für seine Kirche, weil Gott mich und auch dich, und das hat gar nichts damit zu tun, dass der eine Pastor ist und der andere nicht, sondern wir alle sind erkauft von Jesus. Und diese Sendung, die er uns gibt, die gilt dir genauso wie mir. Vielleicht arbeitest du bei Daimler oder vielleicht arbeitest du bei McDonald's. Vielleicht arbeitest du als Friseurin. Du kannst mehr Menschen erreichen als jeder Pastor. So viele Menschen kommen quasi in dein Salon und sind dir ausgeliefert. Du kannst der Evangelist oder die Evangelistin sein. Du kannst ein genialer Lehrer sein. Wir hatten gerade gestern ein Lehrer-Ehepaar bei uns. Sie ist Psychologin, er ist Lehrer. Ich kenne das Ehepaar schon viele, viele Jahre. Zwei wunderbare ehrenamtliche Pastoren. ehrenamtlich deswegen, weil sie wirklich genau diese Predigt, die ich versuche gleich zu halten, letztendlich leben, und zwar solange ich sie kenne. Die eine ist groß geworden in unserer Church, sie heißt Teddy und ist mit 14, 15 so richtig aufgeblüht, und ich kenne sie nicht anders, als dass sie einfach für das Reich Gottes lebt. Sie hat Psychologie studiert, und noch bevor sie das studiert hat, habe ich gesagt, irgendwann wirst du unsere Pastorin in der Church. Momentan arbeitet sie als solches und bekommt keinen Cent dafür. Das sind immer die Besten, ja. Ihr Herz schlägt fürs Reich Gottes und unser Geld fließt nicht in diese Kanäle. Irgendwann darf das Geld auch gerne dorthin fließen. Aber worum es geht, ist, sie ist all in fürs Reich Gottes. Und ihr Mann war früher FSJler bei uns in der Church. Heute ist er Lehrer. Und während wir sprachen, ich weiß gar nicht worüber, über Gott und die Welt, sagt er, boah, mein Beruf ist voll cool. Der hat es gleich dreimal gesagt, wie toll es ist, dass er Menschen prägen kann. Als Lehrer. Dass junge Menschen ihm zuhören. Und dass junge Menschen seinen Worten Glauben schenken. Wisst ihr, er heißt nicht Pastor, aber er lebt als Diener Gottes. Amen. Er pflanzt Gedanken der Wahrheit in das Herz der Menschen hinein. Und wenn Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich, dann meint er genau dich. Und du bist an der richtigen Stelle dort, wo du bist. Vielleicht bist du umgeben von vielen Büromenschen. Und man kommt rein und man ist schon mies gelaunt und es geht nur ums Wochenende und du machst einen Unterschied. Du sagst, hey, wir haben einen Job. Wir haben hier eine Arbeitsstelle. Was für eine Gnade. Ich denke, Corona kann vielleicht das bewirken, dass so manche Selbstzufriedenheit, manchen Standard, den wir uns einfach angewöhnt haben, nicht mehr selbstverständlich ist, sondern dass wir dankbar sind, dass wir eine Arbeit haben, oder? Dass wir dankbar für unser Leben sind. Mein Sein für seine Kirche. Und die Frage ist, was ist denn seine Kirche? Und seine Kirche bedeutet letztendlich ganz, ganz viele Bilder, die Jesus selber malt. Wir sind seine Braut, erkauft von ihm. Er selbst hat sein Leben für uns gelassen. Seine Kirche ist sehr, sehr breit, fast allumfassend. Menschen aus allen Nationen, aus allen Sprachen gehören zu dieser Braut. Und wenn ich darüber nachdenke, dass wir gemeinsam die Braut sind, dann merke ich, wir haben eigentlich eine Sehnsucht. Wir lieben den Bräutigam. Wir wollen beim Bräutigam sein. Wir wollen Zeit mit dem Bräutigam verbringen. Wir wünschen uns, dem Bräutigam Ehre zu bereiten. Das ist die Braut. Die Braut hat eine Herzensnähe zum Bräutigam. Und als Christen haben wir eine Herzensnähe zu Jesus. Da kommen wir nicht in den Gottesdienst und machen Häkchen, hurra, wir sind noch halbwegs gut unterwegs, sondern unser Herzschlag ist, das Herz Gottes zu berühren. Ich habe vor Jahren eine Predigt gehalten bei uns, die hieß, gewinne das Herz deiner Frau. Diese Predigt war sehr gut, aber sehr gefährlich. Seitdem zitiert meine Frau diese Predigt immer wieder neu. Ja, du und gewinne das Herz deiner Frau. Die dümmste Predigt, die ich je gehalten habe. Ja, zumindest für mich persönlich, weil meine Frau das schön ummünzen kann. Und sagt, ach, willst du wirklich das Herz deiner Frau gewinnen? Aha. Aber letztendlich hat sie recht. Denn als Ehemann habe ich eigentlich versprochen, ich will dich lieben, ich will dein Herz gewinnen, ich will, dass du glücklich bist. Und als Christen haben wir doch eigentlich genau dasselbe auch gesagt, oder? Als wir verstanden haben, wer dieser Jesus ist, haben wir gesagt, Jesus, wir wollen für dich leben. Jesus ruft dich und er ruft mich in die Nachfolge hinein. Und er lädt uns ein, dass wir ja ihm nachfolgen, dass wir ihn lieben. Wir sind die Braut. Er ist der Bräutigam. Wir sind gemeinsam der Tempel Gottes. Der Tempel Gottes besteht aus lebendigen Steinen. Der Geist Gottes ist in uns. Wir sind keine tote Struktur, sondern eine lebendige Struktur. Und Leben lebt und das ist wunderbar. Leben findet, bahnt sich Wege und immer wieder neue Wege. Aber in diesem Bild geht es darum, dass jeder von uns seinen Platz hat. Und ich bete, dass du deinen Platz findest und dass du deinen Platz hast. Und nicht nur heute, sondern übermorgen und übermorgen. Und ich glaube, neben der Aufgabe, die sich verändern wird, die Aufgabe eines 15-Jährigen wird nicht dieselbe sein wie eines 50-Jährigen und vermutlich nicht dieselbe wie eines 95-Jährigen, der immer noch in den Gottesdienst geht. Die Aufgabe wird sich verändern, aber wer er ist, bleibt. Aber du kannst, indem du derselbe bist oder dieselbe bist, sagen, und ich will meinen Platz einnehmen. Auf mich darf man bauen, mit mir darf man Pferde stehlen. Letzten Sonntag wurde Öli hier verabschiedet, Pastor Michael Göring verabschiedet. Und einer sagte, Du treuer Diener. Das ist so das Höchste, was man über Menschen aussprechen kann, was Gott den Menschen sagt, du guter und treuer Diener. Gerade in einer Zeit, die Liebe definiert als, ich folge dir nach, ich will was von dir, solange du mir das gibst, was ich brauche. In einer Zeit der Lebensabschnittspartnerschaft. Und dieses Denken kommt ja mit hinein in Gemeinden, mit hinein in unsere christliche Kultur. Ich bin an der Stelle, wo ich gerade mich wohlfühle, denke ich, ist das Bild der Treue eigentlich was anderes. Das Bild der Treue sagt, ich bin da in guten und in schlechten Zeiten. Ich bin da, wenn niemand da ist. Da zu sein, wenn die Party abgeht, ist easy, oder? Aber da zu sein, wenn die Party mal nicht abgeht, wenn es vielleicht schwierig ist, zu sagen, und ich bin treu. Und ich glaube, genau diese Treue legt Jesus an den Tag. Und die darf ich übernehmen und darf sagen, und ich bin gesetzt von dem Baumeister. Ich habe meinen Platz und auf mich darf man bauen. Wisst ihr, mein Glaube fußt auf den Glauben von anderen. Ich war in der Kinderstunde. Ich war zu Hause Kind. Ich habe ganz viel Glauben getankt bei meinen Eltern, bei meiner Mutter, bei meinem Vater, bei meinen Sonntagsschulen und bei meinen Jugendleitern. Mein Glaube ist nicht von mir erdacht, sondern er ist gebaut auf anderen. Und irgendwann dreht sich der Spieß um, dann werden andere auf mich gebaut. Und dann darf ich zuverlässig sein. Und je höher du hinaus willst, desto mehr lasten andere auf dich, desto eher bist du ein Vorbild für andere Menschen und desto wichtiger ist es, dass du zuverlässig und treu bist. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in unserer Zeit das ganz neu buchstabieren. Wir wollen treu sein, treu dem Reich Gottes gegenüber, treu Jesus gegenüber, treu den Werten von Jesus gegenüber. Du treuer Diener. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Und wir sind der Leib Christi und wir merken, wir hängen zusammen. Aber in all diesen Bildern gibt es einen, der ist der Mittelpunkt, der ist Dreh- und Angelpunkt, um den geht es. Und das ist Gott. Mein Sein für ihn letztendlich, mein Sein für sein Reich. Ich möchte ganz kurz eine Definition unserer Vision vorlesen. Und ihr werdet sehen, das ist eigentlich ganz schön und, glaube ich, auch gut. Wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Vielleicht sagst du, ich sehe die Tausende nicht. Ich weiß nicht, ob wenn Gott nach Pforzheim schaut, ob er nicht die Tausende sieht. Betonung ist dabei, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Und Betonung ist dabei, dass wir uns nicht damit abgeben, dass viele, viele Menschen verloren gehen, sondern dass wir unser Bestes und wirklich unser Bestes setzen, dass die Menschen, die an Jesus glauben wollen, auch an gleich Jesus glauben können. Menschen, die nicht glauben wollen, die werden wir nicht überreden können. Die werden wir auch nicht zwingen können, die können wir auch nicht. Aber Menschen, die glauben wollen, die können wir einladen. Wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Wir träumen von einer Kirche, in der Menschen zu Gottesfreunden werden. Wir träumen von einer Kirche, in der, deren Menschen es lieben, das Leben miteinander zu teilen. Und wir träumen von einer Kirche, die leidenschaftlich Menschen und der Gesellschaft dient. Wisst ihr, als mein Vater in Kamerun war, da hat er viel gepredigt und Gemeinden gegründet. Und irgendwann sah er die Not, die reale körperliche Not der Menschen. Und Gott hat zu ihm geredet, ganz laut, und sagte, ich will, dass du eine Klinik baust. Und dann fing er an und überall kam das Nein. Aber das Ja Gottes stand fest. Und heute steht diese Kirche und diese Klinik und hat viele Kliniken und Krankenstationen mit initiiert. Aber dieser Gedanke, wir dienen der Gesellschaft, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke. Wie können wir als Ecclesia Pforzheim dienen? Und ich vermute, die Pforzheimer sind nicht komplett anders als die Ulmer. Sind Menschen, sind Deutsche. Es geht uns gut. Wenn du krank bist, dann gehst du zum Arzt. Hast du psychische Probleme, gehst du zum Psychologen. Brauchst du Essen, gehst du zum Lidl. Unser Leben ist irgendwie geordnet. Aber letztendlich fehlen ganz, ganz, ganz vielen Menschen etwas sehr Entscheidendes. Nämlich, es fehlt ihnen Leben, es fehlt ihnen Liebe, es fehlt ihnen Gemeinschaft. Wir leben in einer so reichen und doch so armen Welt. Einer so einsamen Welt. So viel Alterseinsamkeit. So viel Kinderseinsamkeit. So viele Menschen, die nicht wirklich ihre Familie haben. Scheidung hier und Trennung da. Und wenn wir als Kirche sagen, wir dienen der Gesellschaft, dann müssen wir in Deutschland vielleicht keine Kliniken bauen, sondern den Ort der Gemeinschaft anbieten. Eine Plattform, wo Gemeinschaft möglich ist. Das kann dein Wohnzimmer sein, dass du dein Wohnzimmer öffnest für Menschen. Das kann hier diese Räume sein, dass sie sagen, und wir machen hier Kurse und wir laden Menschen ein. Das kann ein Indoor-Spielplatz sein, den wir hier anfangen, gemeinsam. Und wir bieten nicht ein paar Spielgeräte, sondern wir bieten uns selber an. Wir sind da. Wir investieren unser Herz, wir investieren unsere Zeit. In einer Zeit, wo niemand Zeit hat, haben wir Zeit. Die Frage ist, hast du Zeit? Liebe buchstabiert sich mit Zeit. So einfach ist es. Wenn ich sage, ich liebe meine Frau, dann muss ich Zeit investieren. Wenn ich sage, ich liebe meine Kinder, dann muss ich Zeit investieren. So einfach ist es. Sonst liebe ich sie nicht. Und in einer Zeit, die so einsam ist, wo niemand Zeit hat, können wir etwas investieren und es kostet dich kein Geld. Sondern es kostet dich eine Währung, die dich vielleicht mehr kostet, nämlich Zeit. Aber wenn du sie investierst, dann gewinnst du Herzen. Davon bin ich absolut überzeugt. Und da können wir ganz unterschiedliche Wege immer wieder neu träumen und erträumen. Und ich habe da nicht den Anspruch, als Leiter zu sagen, nur diesen Weg. Sondern ich wünsche mir, dass wir der Gesellschaft dienen. Im Persönlichen, im Privaten. Ich habe ganz oft meiner Gemeinde gepredigt, du darfst. Ganz viel, was wir gemacht haben, entstand von Menschen, die einfach sagten, ich habe eine Idee. Und ich sage, hey, go for it. Du darfst. Lass uns das Gute, was Gott auf unser Herz legt, auch umsetzen, buchstabieren. Manches müssen wir auch gemeinsam buchstabieren. Da dürfen wir uns auch korrelieren und sagen, das wollen wir jetzt. Und wir versuchen es mal. Am Dienstag haben wir, nachdem wir uns ein paar Mal getroffen haben, gesagt, ja, wir werden die Räume unten renovieren und wir werden sie schön machen für Kinder. Und wir bieten einen kleinen Indoor-Spielplatz für 0 Euro an. Und das ist cool. Glaub mir, als Familienvater von 5 Kindern weiß ich, Indoor-Spielplatz kostet viel Geld. Wir Ulmer haben das umgesetzt und wir haben ja festgestellt, Leute nehmen das an. Die Frage ist, warum nehmen sie es an? Weil andere es annehmen, weil Menschen es lieben, mit anderen Menschen abzuhängen. Und auf einmal ist eine Plattform für Gemeinschaft da. Und wir gewinnen am Ende ihre Herzen. Wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Betonung auf, wir wollen gemeinsam Gott anbeten. So wie Jesus Christus durch jedes Wort und jede Tat seinem Vater im Himmel die Ehre gab, so ist es unser Traum, Gott mit unserem ganzen Leben zu verherrlichen. Anbetung ist unser Lebensstil. Durch den Gottesdienst wollen wir als Kirche gemeinsam Gott anbeten. Hier setzen wir ein gemeinsames Zeichen unserer Liebe und Anerkennung und Anbetung gegenüber Gott. Stell euch mal vor, ich habe dieses Beispiel schon ganz oft gebraucht. Alle Christen in Deutschland würden jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Wir hätten heute Erweckung. Es würde etwas auslösen. Die Menschen, die Nachbarn würden sagen, oh, es gibt hier Christen. Ist ja krass. Das Problem ist, so viele von uns haben ihr Christsein so verinnerlicht. Und ja, ich bin doch Christ, ob ich in den Gottesdienst gehe oder nicht. Und ich muss doch nicht gehen. Nein, niemand muss. Aber du darfst dieses Zeichen setzen. So wie der Werbende um die Braut ein Zeichen setzt. Du Mädchen, ich mag dich wirklich. Ich will wirklich was von dir. Ich bin wirklich bereit, ein Zeichen zu setzen. So dürfen wir als Braut dem Bräutigam gegenüber dieses Zeichen setzen. In anderen Völkern setzen sie ganz andere Zeichen. Es kostet sie viel, 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 viel mehr. Es mag ihnen das Leben kosten. Und sie sagen, wir setzen dieses Zeichen dennoch. Gott sei Dank dürfen wir uns frei versammeln in diesem Land. Und wenn wir es dürfen, dann lass es uns tun. Wenn alle Christen in Deutschland sich jeden Sonntag versammeln würden, dann glaube ich, hätten wir heute schon Erweckung. Wir setzen ein Zeichen. Da kommt jemand zu Jesus und er stellt eine Frage. Die Frage ist, was muss ich tun, um in den Himmel hineinzukommen? Am Ende die wichtigste Frage des Lebens, oder? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus antwortet, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du dort? Also er verweist auf das Alte Testament. Und jetzt kommt die vielleicht wichtigste Antwort der Bibel aus dem Mund des Gesetzeslehrers. Und er sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinem Nächsten wie dich selbst. Und Jesus antwortete, du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Ich liebe diese Aussage, wir sollen Gott lieben, wir sollen den Nächsten lieben, Die Liebe zu Gott wird immer konkret in der Liebe zum Nächsten. Der Mensch, der sagt, ich liebe Gott und wird ein Mönch und lebt völlig isoliert, der hat sich letztendlich nicht an das Vorbild von Jesus orientiert. Jesus liebte seinen Vater und er lebte mit den Menschen. Wir dürfen beides tun, Gott lieben, und weil wir Gott lieben, dürfen wir den Nächsten lieben. Aber tatsächlich beginnt es bei Gott und die Frage ist, wie lieben wir Gott? Und ich bin mir sehr sicher, ihr habt diese Predigt schon ganz oft gehört und ich bin mir sehr sicher, ihr werdet sie noch ganz oft hören. Warum? Weil es so entscheidend ist, dass die Basis stimmt. Und die Basis ist Liebe. Ich werde nächsten Sonntag in unserer Church über das Thema Feinde und Freunde der Liebe sprechen. Und ich kann dir sagen, die allermeisten Kinder träumen irgendwann davon, verheiratet zu sein, träumen davon, eine glückliche Ehe zu führen. Und obwohl sie es träumen, ist nicht jede Ehe glücklich. Warum? Du musst an der Ehe arbeiten. Es gibt ein Geheimnis zum Erfolg und es gibt auch viele Geheimnisse zum Misserfolg. Es gibt Feinde der Liebe. Du musst um das, was dir wert ist, kämpfen, oder nicht? Ich glaube schon. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir immer wieder neu sagen, diese Liebe, die wir zu Gott haben, wollen wir buchstabieren. Und wenn ich diesen Satz lese, dann lese ich dieses Wort von ganzem Herzen, von ganzem. Da ist irgendwo der ganze Mensch beteiligt, nicht eine Schicht. Nicht eine Tortenschicht, vielleicht kennt ihr diese Schichttorten, nicht ein kleiner Bereich, nicht der Zuckerguss, sondern das Leben selber. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt nicht, ich bin die Sahne auf der Torte oder der Zuckerguss, sondern ich bin selbst das Brot des Lebens. Und du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Sein, deinem ganzen Herzen. Wer bist du wirklich? Was macht dich aus? Mit deinem Denken sollst du Gott lieben. Und dann lese ich die Bibel und ich merke, das sind Menschen, die haben Gott geliebt mit ihrem ganzen Denken. Kennt ihr die Briefe des Paulus? Ich vermute, wir alle lesen sie ganz fleißig. Wenn ich sie lese, dann merke ich, da hat jemand seine Gemeinde, die Gemeinde Gottes, da hat jemand Gott geliebt mit seinem ganzen Denken. Der hat seinen Verstand nicht an der Garderobe abgegeben, sondern der hat seinen Verstand immer wieder neu angesetzt und gesagt, ich möchte mein Bestes rausholen, um Gott zu lieben. Wisst ihr, als Leiter mache ich genau das immer wieder neu, dass ich Gott liebe mit meinem Denken, dass ich den Gehirnschmalz nicht abschalte, sondern anschalte und sage, wie kann ich Lösungen erschaffen? Wie sieht Gott das? Und du und ich, wir sind eingeladen, Gott zu lieben mit unserem Denken. Amen. Das ist so wichtig. Wir lieben Gott mit unserem Denken. Wir lieben Gott mit unserer Kraft, mit unserer ganzen Kraft. Die Taten der Apostel. Und dann lesen wir Zeichen und Wunder und Zeichen und Wunder. Aber wer genau liest, der sieht einen Paulus, der bereit ist, Kurs zu halten. Ein Petrus, der bereit ist, Kurs zu halten. Ein Jakobus, der enthauptet wird. Ein Johannes, der Kurs hält, der alt wird und immer noch Kurs hält. Neben diesen kleinen Zeichen oder den großen Zeichen, die Gott bewirkt, gibt es Menschen, die sagen, hier bin ich und all in fürs Reich Gottes und ich werde gesteinigt. Wurdest du schon mal gesteinigt? Und ich werde gesteinigt und ich höre nicht auf, sondern ich predige immer noch. Und dann werde ich nochmal gesteinigt und ich höre nicht auf, sondern ich predige immer noch und ich erlebe einen Schiffbruch. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen Schiffbruch erlebt. Aber ich sehe einen Mann, der getrieben ist von der Liebe Gottes. Und er sagt, obwohl ich eigentlich gerade einen Schiffbruch hinter mir habe, wir hätten alle sterben können, halte ich dennoch Kurs. Und da gibt es Feinde innerhalb der Gemeinde. Menschen, die das Leben von Paulus richtig schwer machen. Menschen, die das Leben von Petrus schwer machen. Und sie sagen nicht, hey, jetzt geh mal auf, jetzt hör mal auf. Sondern die kämpfen um die Herde. Sie kämpfen um die Menschen. Warum? Sie lieben Gott mit aller Kraft. Du und ich, wir sind eingeladen, Nachfolger von Jesus zu sein. Gott zu lieben mit ganzer Seele. Ich liebe die Geschichte von Maria. Maria ist so ein Beispiel von einer Frau, die Jesus liebt, mit ihrer ganzen Seele. Und dieses Beispiel wird uns vor Augen geführt und Jesus sagt, diese Geschichte soll überall gepredigt werden, soll überall verkündigt werden. Warum? Weil diese Frau so liebt, wie Gott liebt. Wisst ihr, diese Frau war dämonenbesessen. Die Bibel sagt von sieben Dämonen. Diese Frau hatte eine Biografie. Wie sie dazu kam, weiß ich nicht. Man wird nicht einfach so besessen, da macht man Dinge normalerweise. So, und letztendlich merkt sie, sie ist nicht mehr frei, sondern sie ist eine Getriebene. Andere, irgendwelche Mächte regieren über sie, haben ihr Leben in ihrer Hand. Sie ist eine Getriebene, das ist schrecklich, besessen zu sein. Wer besessene Menschen kennt, der merkt, es sind wirklich arme, arme, arme Menschen. Und diese Frau war eine arme, arme, arme Frau, bis Jesus kam. Und Jesus befreite sie. Und dieser Tag hat Maria so tief geprägt, dass sie sagte, und diesen Jesus will ich lieben. Und ich will meine Liebe zeigen. Und sie fing an, eine Jüngerin von Jesus zu sein. Sie folgte ihm nach. Sie diente ihm gemeinsam mit den anderen Frauen. Und immer wieder neu war sie mit am Start. Und dann kommt dieser verrückte Tag, wo sie etwas wirklich Verrücktes tat. Nämlich während Jesus im Haus des Simeons, des Pharisäers war, kommt sie und sie fängt an, mit ihren Tränen die Füße von Jesus zu waschen. Ihr kennt die Geschichte. Wie viele Tränen brauchst du, um einen staubigen Fuß sauber zu kriegen? Und dann nimmt sie ihr Haar. Und das Haar war damals die Schönheit der Frau. Der Stolz der Frau, schaut mal, wie schön ich bin. Und sie nimmt ihr Haar und sie trocknet die Füße. Und dann macht sie noch was sehr Unschwäbisches. Sie nimmt eine kostbare Salbe im Wert von 300 Tageslöhnen. Das ist ein Jahresgehalt. Was verdienst du? Willst gar nicht wissen, 70.000 Euro im Jahr, 30.000 Euro, 20.000, auf jeden Fall 20.000 Euro in einem Moment weg. Und die Jünger kommen gemeinsam zu einem Ergebnis, die Guten wie die Schlechten, das ist Verschwendung. Ich bin mir sehr sicher, bis heute in jeder Church würde man sagen, solch eine Verschwendung. Und Jesus sagt, lasst sie in Ruhe. Diese Geschichte soll überall gepredigt werden. Warum? Diese Frau hat Jesus gesalbt vor der Zeit, solange er noch lebendig war. Gesalbt für diesen Schritt in den Tod hinein. Aber diese Frau hat vor allem ein Zeichen gesetzt der Liebe, dass wir Gott lieben dürfen, verschwenderisch. Und wisst ihr, Gott hat verschwenderisch geliebt. Gott hat nicht 20 oder 30 oder 50.000 Euro investiert, sondern er hat sein Leben investiert. Größere Liebe hat niemand als der sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus hat sein Leben für dich gelassen und für mich. Ich weiß, ihr wisst es. Das ist das Problem mit diesen Wahrheiten, die wir kennen. Wir wissen sie. Aber so viel waren wir Gott wert, dass er sagt, hey, ich investiere mein Bestes, mein Alles. Ich gebe mich auf, um euch zu erkaufen. Ich liebe diese Geschichte und ich liebe sie deswegen, weil sie mich einlädt, Gott nicht nur in irgendeinem Bereich meines Seins zu lieben, sondern von ganzem Herzen. Und wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen. Und da können wir uns all die Gestalten der Bibel anschauen, Männer und Frauen Gottes. Und wir merken, diejenigen, die wir auch nur ansatzweise attraktiv finden, sind jene, die Gott geliebt haben von ganzem Herzen. Ob es ein David ist, ein Hesekiel, an Jesaja, an Jeremia, eine Maria, die Mutter von Jesus, die sich als Magd Gottes definiert. Das sind die Menschen, wo wir sagen, boah, von dem will ich was lernen. Wir dürfen Gott lieben, nicht nur mit unserem Verstand, nicht nur mit unseren Gefühlen, sondern mit unserem tiefsten Sein. Und das Herz ist genau dieser Kern unseres Seins, der Ort unserer Willensbildung, dort, wo wir unsere Identität wahrnehmen. Wer bin ich? Das ist dein Herz und dieses Wer bin ich, darf Gott lieben. Du sollst den Herrn lieben, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott anbeten ist eigentlich nichts anderes, als Gott zu lieben. Gott anbeten ist nichts anderes, als diese Liebe, die wir zu Gott haben, zu buchstabieren. Was möchte Gott von mir? Er möchte, dass ich vergebe. Was möchte Gott von mir? Er möchte, dass ich an mich denke, ja? Er möchte, dass ich an den Nächsten denke, unbedingt. Er möchte, dass ich ihn mit einbeziehe in meinen Alltag, in mein Leben. Gott anbeten, das tun wir gemeinsam am Sonntagmorgen, da setzen wir ein Zeichen. Gemeinsam beten wir Gott an. Ich glaube, Gott feiert Sonntage, wenn ich ehrlich bin. In der ganzen Welt, in jeder Kultur, in jeder Sprache gibt es Menschen, die diesen Namen über allen Namen, den Namen Jesus Christus anbeten, die Jesus feiern. Es berührt das Herz Gottes. Aber es berührt das Herz Gottes noch mehr, wenn wir, die wir mit unseren Lippen bekennen, dass wir ihn lieben, im Alltag es auch buchstabieren, im Alltag einander vergeben. Warum? Weil wir alle Fehler machen, weil wir uns zu kurz kommen, weil wir manchmal böse Worte aussprechen. Worte, die vielleicht gar nicht so gemeint sind, aber die dann doch verletzen. Und das bedeutet Anbetung, dass ich sage, Jesus, aber ich will nach deinem Willen handeln. dass wir Bitterkeit nicht groß werden lassen in unserem Herzen, sondern immer wieder neu unser Herz ja korrelieren mit der Liebe Gottes. Wenn das Gute ist, die Liebe Gottes ist da. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Jesus verweist auf das Alte Testament. Er sagt, Herr, was steht denn geschrieben? Und der Schriftgelehrte selber gibt diese Antwort. Und wir merken, dass Jesus nicht bei Null anfängt, sondern so wie mein Glaube gebaut ist auf den Glauben von Menschen, so verweist Jesus auf das ganze Alte Testament und sagt, ich bin die Erfüllung davon. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern ich bin die Erfüllung davon. Wie hat sich Gott bereits offenbart? Und dieser Gott, der im Alten Testament sich offenbart hat, der kommt im Neuen Testament zu den Menschen, der kommt in Jesus zu uns. Wie hat sich Gott offenbart? Und damit würde ich gerne schließen, indem wir uns diese Aussage ein bisschen anschauen. Da lesen wir, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine Götter neben mir haben. Vielleicht kennen wir diesen Satz, das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Drei Dinge, die so essentiell sind, drei Dinge, die so entscheidend sind. Gott sagt, ich bin Gott. Und wenig später definiert er, was Gott sein bedeutet, dass er der Ich Bin ist, der ewig Seine, der sich nicht verändert, derjenige, der wirklich der Regent ist, derjenige, der alles, was wir sehen, gemacht hat und so weiter und so fort. Er ist der Ich, das Sein. Aber hier fängt er an, ich bin der Herr, dein Gott und ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Ich glaube, dass Gott auf der Suche ist nach Menschen, die er selbst erstmal gerettet hat. Menschen, die sein Rettungshandeln erfahren haben. Menschen wie du und ich, die irgendwann mal gesagt haben, Jesus, ich erkenne, dass du Gott bist. Sei mir Sünder gnädig. Er sagt, ich habe dich befreit. Du warst ein Sklave. Du warst nicht frei damals in Ägypten. Aber ich habe dich befreit. Und jetzt darfst du mich lieben. Jetzt darfst du mich anbeten. Und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ist es nicht interessant, dass Gott sich so vorstellt? Dass Gott sagt, hey, ich bin Gott. Ich habe dich gerettet, aber hör mal zu, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Warum hat Gott es nötig? Das ist so wie der Bräutigam, der Braut sagt, hey, aber hör mal zu, es gibt nur mich. Ich meine, wir alle wissen, eigentlich ist das genau Ehe. Bräutigam und Braut gehören einander, sind exklusiv füreinander da, haben sich geschworen, füreinander zu leben. Und Gott geht hin und sagt, hey, ich bin dein Gott und neben mir sollst du keine anderen Götter haben. Die Realität ist, dass obwohl Gott Gott ist, obwohl Gott alles gemacht hat, was wir sehen und was wir nicht sehen, obwohl alles in ihm leben, weben und sind wir, sagt Paulus und sagen die Philosophen, die Paulus dort zitiert, obwohl Gott so groß ist, neigt dein Herz und mein Herz immer wieder neu anderes anzubeten. Viele Menschen beten heute sich selber an. Sie setzen ihr ganzes Leben um sich selbst. Sie bauen, weißt du, wir lachen über die Griechen und über andere Völker, was für Gottheiten sie angebetet haben. Aber die haben wenigstens etwas angebetet, was nicht sie selber waren, projiziert auf irgendeine Idee, auf eine Vorstellung, auf irgendeinen Jupiter oder wie auch immer die dann alle hießen. Heute beten wir uns selber an. Wir machen uns zum Maßstab. Unser Herz ist immer wieder geneigt, irgendwie nicht Gott so anzubeten, sondern was anderes. Und Gott geht hin und sagt, ich möchte aber deine Liebe. Ich möchte deine Anbetung. Ich möchte deine Augen sehen. Ich möchte, dass dein Herz auf mich ausgerichtet ist. Der Unterschied zwischen der Hure und der Braut, der Unterschied zwischen der Schlampe und der Braut, ist, dass die Braut vielschichtig, vielseitig, aber absolut exklusiv liebt. Die Braut liebt den Bräutigam und der Bräutigam die Braut. Eine andere liebt den und liebt den. Da gibt es viele, viele Wege. Gott hat es eigentlich nicht nötig. Und ich bewundere Gott, dass er sich auf unser Niveau herablässt und dass Gott gleich am Anfang sagt, hey Mensch, liebe mich. Liebe mich ausschließlich. Lass mich die Sonne deines Lebens sein. Lass mich die Mitte deines Lebens sein. Und warum sagt er es? Weil es offensichtlich immer wieder andere gibt, die um unser Herz buhlen. Heute mag es Geld sein, morgen Macht, übermorgen Sexualität, übermorgen dein Ruf. Red mal mit Teenies, red mal mit jungen Erwachsenen, red mit Familien, übermorgen Zeit. Aber es gibt irgendwas, was immer um dein Herz kämpft. Gott sagt, dein Herz gehört mir. Liebe mich. Wie sollst du mich lieben? Nächsten Sonntag sollst du wieder da sein. Halleluja. Amen. Nein, liebe mich wirklich. Denk an mich. Träum von mir, von meinem Reich. Überleg, wie können wir das Reich Gottes so ranbringen? Wenn wir als Ekklesia Pforzheim seine Braut sind, Teil von seiner Braut, dann gehen wir gemeinsam mit diesem Schwanger, wie können wir sein Reich voranbringen? Amen. Dann träumen wir von diesem Gedanken, Gott, hilf uns, schenk uns Ideen, schenk uns Schlüsseln. Wie kann ich als Einzelner dazu beitragen, dass Menschen dich erleben, dass Menschen an dich ja glauben? Wie kann ich dazu beitragen? Wie kann ich ja dir meine Liebe zum Ausdruck bringen? Ich lade dich ein, dass wir die Worte, die Gott seinem Volk und die Worte, die Jesus eigentlich genau dieselben Worte unterstreicht, dass wir sie ernst nehmen als Gemeinde. Dass wir sagen, ja Gott, wir wollen dich anbeten. Wisst ihr, wir wollen auch nicht die Braut sein, die sich selbst feiert. Manch eine Gemeinde feiert heute nicht den Bräutigam, sondern sich selber. Wir sind die Coolste, die Schönste. Und man dreht sich um sich selbst. Man konkurriert vielleicht mit den anderen und denkt sich, naja, so schlecht schneiden wir nicht da. Versteht ihr diesen Gedanken? Gott sagt, hey, du sollst mich lieben. Dein Blick soll auf mich gerichtet sein. Du sollst mich anbeten. Mein Sein für seine Kirche. Darf ich heute buchstabieren? Darf ich morgen buchstabieren? Darf ich übermorgen buchstabieren? Darf ich ganz, ganz vielschichtig buchstabieren? Darf ich so buchstabieren, dass ich nach Hause gehe und dass ich meinen Kindern zuhöre? Dass ich sie umarme, dass ich mit ihnen Fußball spiele, dass ich ganz natürlich bin, dass ich Zeit mit ihnen verbringe? Dass ich nach Hause gehe und dass ich ein offenes Ohr habe für das, was meine Frau erlebt hat. Während ich hier predige, hält sie 2 Kinderstunden. Jetzt kann ich mich ganz wichtig nehmen und ich rede von dem, was ich erlebt habe. Oder ich kann sagen, ich liebe meine Frau so, wie ich mich liebe. Also höre ich ihr gut zu. Wie war's? Wie ging's dir? Was hast du erlebt? Ganz konkret, Christsein ist, glaube ich, das Allercoolste, was es auf dieser Erde gibt. Und wenn wir den Plan Gottes wirklich so buchstabieren, dann wird unser Leben so attraktiv, dass die Menschen sagen, ich will auch Christ werden. Anderen kommen mit ihrem Kater und missgelaunt in die Firma. Und du kommst und bist gut gelaunt. Du feierst deine Firma. Du feierst deine Arbeit. Du feierst, dass du Geld verdienen kannst. Du feierst, dass du einen Job hast. Wir können in so vielen Punkten, in so vielen Bereichen einen Unterschied machen, wenn wir bereit sind, Anbeter Gottes zu sein. Und dazu lade ich dich ein. Ich habe eine Frage mitgebracht heute. Die Frage lautet, möchtest du Gott anbeten? Möchtest du Gott anbeten? Und Gott sagt, du sollst nur mich anbeten, keinen anderen, keinen Menschen. Keinen anderen Gott, der doch nicht Gott ist, sondern mich allein. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Und ich danke dir, dass du dich uns offenbart hast, du großer Gott. Und danke, dass du so klar redest, damals bis heute. Danke, dass du nicht nur durch die Blume redest, du redest auch durch die Blume. Aber du redest auch ganz, ganz klar und du sagst, hey Mensch, ich habe dich erkauft, ich habe dich gerettet, ich habe dich befreit aus der Sklaverei und du bist eingeladen, mir nachzufolgen. Und Jesus, wir wollen dich anbeten, nicht aus Muss und Zwang, sondern weil wir dich lieben. Wir wollen dich zurücklieben, weil deine Liebe unser Herz erobert hat. Wir wollen immer wieder neu, dass deine Liebe unser Herz erobert und deine Liebe ist die erste. Und unsere Liebe darf eine Antwort auf deine Liebe sein. Du hast uns zuerst geliebt. Du hast uns geliebt, als wir Sünder waren, als wir Feinde Gottes waren. Was für ein Vorrecht. Gott, wir lieben dich. Während wir unsere Augen geschlossen haben, diese eine Frage, und ich glaube, eigentlich dürften alle unsere Hände hochgehen, möchtest du Gott anbeten? Und wenn du sagst, ja, hier bin ich, dann heb doch deine Hand. Da geht es nicht um Christsein, sondern es geht darum, dass wir Christsein buchstabieren. Wer möchte sagen, hier bin ich und ich will Gott anbeten? Mit meinem Herzen, mit meinen Gefühlen, mit meiner Haltung. Mit meiner Haltung meinem Ehepartner gegenüber. Meine Haltung unserem Staat gegenüber. So viele Bereiche, ich möchte Gott anbeten. Und Jesus, du siehst hier so wertvolle Menschen, die genau das zum Ausdruck bringen wollen. Und ich bete für jeden von uns, dass du uns hilfst darin, dich zu lieben mit all unserem Sein. Amen. Amen.